Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus immer reichlicher zuteil werden. Wir wollen heute Morgen auf ein Wort hören aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 10 bis 13. 2. Petrus 3, die Verse 10 bis 13. Und da hören wir Folgendes. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die da drauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und im frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Letzten Sonntag hörten wir aus der Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus auf dem Ölberg vom Anfang der Wehen, die über diese gefallenen Welt kommen werden. Das bewegte mich dazu, heute einen sehr ernsten Predigtext zu wählen, in dem es um das Wiederkommen unseres Herrn Jesus zum Gericht geht und um das Ende der Welt. Wir alle wissen ja, dass wir in der sogenannten Endzeit leben. Und wenn wir so in diese Welt schauen, so kann einem manchmal Angst und Bange werden davor, was denn noch da alles so auf uns zukommen mag. Es beschleicht einem oft das Gefühl, so ergeht es zumindest mir, dass sich die Dinge immer mehr überschlagen. Eine schlechte Nachricht jagt die nächste. Und genauso, wie es unser Herr in seiner Endzeitrede beschrieben hat, spitzen sich die Dinge zu. Vor unserem Predigtext in den Versen hören wir von Spöttern, die frech sagen, dass der Herr bis jetzt noch nicht wiederkam und auch wahrscheinlich gar nicht mehr kommen wird. Und eben solches behaupten sie dann auch von dem Gericht und von dem Untergang der jetzigen Welt. Doch sie blenden dabei das Gericht über die Sintflut völlig aus, welches schon einmal die Welt vernichtet hat. Wir wissen jedoch, dass unser Herr mit seinem Wiederkommen nicht säumig ist, sondern in Langmut ausharrt, damit eben keiner seiner Erwählten verloren geht. Und von daher wollen wir heute Morgen diesen Text hier in dem Petrusbrief näher betrachten und hören, was der Apostel Petrus hier genau meint und welche Folgen damit verbunden sind, sei es für uns als Gemeinde, als Gläubige oder auch für die Ungläubigen. Nun, die Tatsache, dass diese Welt überhaupt besteht und dass auch erkennbar ist, dass sie nicht aus sich selbst heraus entstanden ist, macht doch deutlich, dass es ein Schöpfergott sie gemacht hat und sie auch erhält. Und wer etwas erschaffen hat, der kann auch darüber verfügen. So wie Gott es auch tut. Und zu einem solchen Verfügen gehört auch, dass Gott die Erde, wie wir alle wissen, nach dem Sündenfall verflucht hat. In Römer 8 sagt auch der Apostel Paulus, dass die Schöpfung der Vergänglichkeit oder der Nichtigkeit unterworfen sei. Das bedeutet eben, dass sie eben nicht für immer in der jetzigen Form existieren wird. Und diese Entwicklung in dieser Welt zeigen uns, dass es eben nicht aufwärts, sondern langsam abwärts geht. Und man hat das Gefühl, diese Spirale bewegt sich immer schneller. Was macht sich bemerkbar? indem man zum Beispiel liest, dass gewisse Tierarten aussterben, genetische Defekte auftreten oder vererbt werden, neue oder auch als längst besiegte Krankheiten entstehen wieder auf. Und so könnte man an dieser Stelle noch vieles mehr benennen. Das bedeutet, wir müssen uns also damit abfinden, dass diese Welt wegen der menschlichen Sünde eben unter dem Fluch steht. Denn es kostet uns Mühe und Arbeit, sie zu bepflanzen, sodass man auf ihr leben kann. Und doch kann all unsere menschliche Mühe es nicht verhindern, dass sie ihrem Ende entgegengeht. Schon der Psalmist sagte in Psalm 102, Verse 26 bis 28, du hast vor Zeiten die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand, wie ein Kleid wirst du sie wechseln und sie werden verwandelt werden. Du aber bleibst, wie du bist und deine Jahre nehmen kein Ende. Und nun schreibt Petrus in unserem Text, dass die Erde durch das Wort Gottes aufgespart wird für das Feuer und dass dann die Himmel zergehen werden mit großen Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Wie wir uns das genau vorzustellen haben, dazu sagt uns die Schrift nichts Näheres. Aber wir wissen zum Beispiel von der ungeheuren Kraft von Atombomben, die ja der Mensch geschaffen hat. Und da habe ich mal recherchiert, die Sprengkraft der stärksten Atombombe, die gebaut wurde, die je hergestellt wurde, beträgt ca. 57 Megatonnen. Womit sie rund 4000 Mal so stark ist wie die Bombe, die über Hiroshima im Zweiten Weltkrieg gezündet wurde. Um uns mal eine Vorstellung dieser unvorstellbaren Kraftentfaltung zu geben, die Menge des chemischen Sprengstoffes TNT, die einer Energie vergleichbar dieser Atombombe freisetzen würde, wenn man sie nehmen müsste als Masse, hätte einen Durchmesser von 400 Metern. Die Zerstörungswirkung einer solchen Bombe, mal gemessen, sie würde über der Stadt Berlin gezündet, würde auf einer Karte bedeuten, vom Stadtzentrum gemessen, umfasst eine Zone im Radius von 3,5 Kilometer alleine nur den Feuerball dieser Bombe. 3,5 Kilometer. Und im Radius von 35 Kilometer vom Stadtzentrum aus gesehen, bedeutet es die totale Zerstörung der Stadt. Da ist nicht ein Stein mehr auf dem anderen. Nur mal, um zu sehen, welch eine Macht eine solche Bombe hat. Das ist also das Stärkste, was der Mensch an Zerstörungskraft bis dato geschaffen hat. Doch in unserem Text hier heißt es, wenn hier neben dem Himmel und der Erde noch besonders die Elemente genannt werden, die schmelzen, sich dadurch auflösen, dann soll uns das zeigen, wie diese Vernichtung wirklich bis in die innersten Bestandteile der Erde hineingeht, also sprich in die Materie und die Grundlagen dieser Welt vernichtet. Alles. Selbst das Atom gibt es nicht mehr. Oder auch das kleinste Teil eines Atoms, ich müsste ein Ion sein, wenn ich mich nicht irre, es wird es nicht mehr geben. Da bekommen wir so einen kleinen Einblick drin, was mit der Zerstörung dieser Erde passieren wird. Sicher wissen wir, dass die beiden Atommächte USA und Russland circa je über 7000 atomare Sprengköpfe verfügen, also genug, um alles Leben auf der Welt auszulöschen. Aber das, was wir hier gehört haben, das geht noch viel, viel weiter hin. Da bleibt nichts mehr. Selbst die Erde nicht und die Himmel zergehen. Und von daher muss uns klar sein, dass dann, wenn Gott sein Wort, mit dem er nun Himmel und Erde erhält, zurücknimmt, die Welt aufhören wird zu existieren. Das Universum in seiner ganzen atomaren Struktur wird aufgelöst und fällt infolgedessen in sich zusammen. Da wird nichts mehr. Und auch alle Werke des Menschen und was er jemals gebaut und erschaffen hat. Wir wissen ja drum, wenn es heißt, da ist die längste Brücke gebaut worden, der höchste Turm, das größte Schiff und all so weiter, diese ganzen Dinge. Es wird nichts mehr davon bleiben. Gar nichts. Es wird verbrennen, nichts wird davon übrig bleiben. So wie es aus nichts erschaffen worden ist, die Welt, so kann es eben auch Gott diese Welt zu nichts wieder zurückkehren lassen. Und wir denken da auch an uns selber. Wie kommt der Mensch auf die Welt? Wenn ich mich entsinne, ist ein Baby bei der Geburt nackt. Und der Tag, wenn wir heimgehen, so wird unser Körper auch nackt oder bekleidet mit einem Leichenhemd vielleicht beerdigt. Wir kommen mit nichts und auch wir gehen mit nichts. Doch dieses Gericht bedeutet nicht nur eine weltliche und kosmische Katastrophe. Es beinhaltet auch und vor allem das Gericht über die Menschen. Denn es führt zur Verdammnis der gottlosen Menschen, denn ihre Werke, die sie getan haben, müssen ihr Urteil finden. Und das, ihr Lieben, ist in der Tat ein sehr ernstes Wort. Denn es bedeutet, dass Gott alles Unrecht, das je in der Welt geschehen ist, ans Licht ziehen wird und den jeweiligen Sünder dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Und wer dann so in dem Gericht vor Gott steht, da wird es keine Ausreden mehr geben und auch kein Aber, wenn man das so oft hört, Aber. Oder es wird auch kein Jein geben. Die gottlosen Menschen werden in der ewigen Verdammnis enden. Und aus der gibt es kein Zurück mehr. Wenn wir vom Griechischen her das Wort Tod betrachten, auf den ewigen Tod betrachtet, dann bedeutet das ewige Trennung von Gott. Dieses Gericht ist im Übrigen ein großer Trost für alle, die hier in der Vergangenheit, in der Gegenwart, auch vielleicht noch zukünftig, vielleicht auch wir, zu Unrecht gelitten haben oder noch leiden und ohne dass es hier gesühnt wurde. Es ist ein Trost für die ganze Gemeinde Jesu, die um ihres Herrn willen verfolgt wurde und noch wird, wo unsere Geschwister gefangen gesetzt, gefoltert und getötet werden um des Herrn Namens willen, weil ihnen der Hass dieser ungläubigen Welt voll entgegenschlägt. Wir dürfen noch in einem Land leben, wo wir uns frei versammeln dürfen, wo wir unseren Glauben praktizieren dürfen. Doch auch wir wissen nicht, wie lange das noch sein wird. Denn die Gerichtswolken am Horizont sind sichtbar. Gott also wird seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, ein zweites Mal senden und dieses Mal jedoch zum Gericht. Und unser Herr Jesus hat dies selbst vor Augen, wenn er in seiner Endzeitrede in Matthäus 24, in den Versen 38 und 39 sagt, denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Und so sehen wir es jeden Tag in der Welt, wie die Menschen gottlos diesem entgegengehen, welches sich bemerkbar macht an ihrem Egoismus, an ihrer Rücksichtslosigkeit teilweise und an diesem Ich-Sein. Und das wird nur noch zunehmen. Es bleibt also hier für den Apostel Petrus nun und auch für uns eine Gewissheit, dass eben der Tag des Herrn kommen wird. So wie es Petrus ja auch hier sagt. Das kann jetzt gleich sein, was natürlich für uns alle schön wäre. Aber es kann auch noch eben eine längere Zeit dauern. Aber eines dabei ist gewiss, dass er kommen wird. Jetzt schreibt aber Petrus hier, wie er kommen wird, nämlich wie ein Dieb. Petrus sagt also hier ganz klar aus, dass dieser Tag seines Wiederkommens nicht berechenbar ist. Wie man eben auch nicht weiß, wie zum Beispiel der Dieb. Dieb kommt und zuschlägt. Ob ich nun in der Stadt gehe und mir versucht, einer das Portemonnaie zu klauen, ich weiß nicht, wann derjenige kommt. Oder wir zu Hause nachts in unseren Häusern liegen und schlafen, genauso kann dort auch ein Einbrecherdieb kommen und einbrechen. Wir wissen es nicht. Es wird unerwartet sein. Völlig unerwartet. Und überraschend. Und das sei auch gesagt, dass es davor keine Zeichen oder Warnungen geben wird. Ein Dieb wird bestimmt nicht vorher bei mir klingeln und sagen, hör mal, ich komme in einer halben Stunde wieder und breche bei dir ein. Es wird also keine Warnungen, keine Zeichen vorher geben. Und diesen Ernst der Lage übersehen alle Spötter und auch alle Ungläubigen. Nun, auch wir erwarten natürlich das Kommen unseres Herrn und somit auch die Erfüllung seiner Zusagen. Wir haben zum einen die Gewissheit, dass er kommen wird, zum anderen auch die Ungewissheit, wann das sein wird. Aber er wird kommen. Und das ist eine wunderbare Verheißung hier, eine Zusage, die auch erfüllt wird, wenn die Zeit reif dazu ist. Darüber kann natürlich der ein oder andere von uns auch die sogenannte Anfechtung kommen, nach dem Motto, verachte ich nicht vielleicht doch vergeblich? Hat die Schrift vielleicht doch an dieser Stelle kein Recht? Oder einige hoffen ihr Leben lang, dass Christus doch zu ihren Lebzeiten wiederkommen möge, doch dann kommt der natürliche Tod und macht ihre Hoffnung zunichte. Und so kommen und gehen die Generationen und die Zusage des Wiederkommens haben sich bis zum heutigen Tage noch nicht erfüllt. Doch auch der Prophet Hesekiel sagte in Kapitel 12 seines Buches, du Menschenkind, was habt ihr da für ein Gerede im Lande Israels? Ihr sagt, es dauert so lange und es wird nichts aus der Weissagung. Darum sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ich will diesem Gerede ein Ende machen, dass man es nicht mehr im Munde führen soll in Israel. Sage vielmehr zu ihnen, die Zeit ist nah und alles kommt, was geweissagt ist. Und damals in der Situation, hier in Kapitel 12, ging es ja um die Vollstreckung des Gerichts über die gottlose Stadt Jerusalem durch die Babylonier. Und wie wir wissen, traf diese auch ein, nachdem Gott über Jahrhunderte hinweg sein Bundesvolk vergeblich immer wieder zur Umkehr gerufen hatte. Und etwas Wichtiges dabei wollen wir auch beachten und bedenken. Für Gott ist Zeit kein Problem. Und das erinnert uns auch der Apostel Petrus vor unserem Text an das Wort von Mose aus Psalm 90, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Damit ist nichts anderes ausgesagt, als Gott steht über der Zeit. Für uns sind 1000 Jahre eine lange Zeit. Für Gott ist das wie ein einziger Tag. Wenn also Gottes Zusage von der Wiederkunft Christi bislang noch nicht eingetroffen ist, dann sind selbst die seit der Zeit des Apostel Petrus vergangenen 2 Jahrtausende aus der Sicht Gottes keine lange Zeit. Und das erklärt auch, wenn es heißt, der Herr wird wiederkommen. In dem Wort wiederkommen, vom griechischen Grundtext her, heißt es, er ist schon auf dem Weg. Er hat sich auf dem Weg gemacht, er ist unterwegs. Wir müssen uns auch vor Augen führen, dass Gott die Welt nicht leben lässt, um sie zu verbessern. Wie das leider auch so oft in den Großkirchen und manchen Gemeinden zurzeit gepredigt wird. Sondern er hat über sie das Gericht verfügt. Das ist felsenfest sicher. Und darum ist das vorläufige Ausbleiben des Gerichts doch nichts anderes als ein Hinweis noch auf Gottes Güte und Gnade. Wer das Ausbleiben der Wiederkunft Jesu zum Anlass nimmt, zu denken, er kommt überhaupt nicht mehr wieder, es gibt keine leibhaftig sichtbare Wiederkunft Christi und viele andere Wendungen auch, die man da nehmen kann, der unterliegt ganz kleinem groben Missverständnis und der Tag des Herrn wird ihn überraschen wie ein Dieb in der Nacht. Und deswegen sei jedem gesagt, der noch nicht zur Sündenerkenntnis und zur Buße gekommen ist, dass derselbe Jesus Christus, der damals für unsere Sünden am Kreuz hing und mit seinem Blut die Welt mit Gott versöhnt hat, der aus dem Tod auferstanden ist und zum Himmel aufgefahren ist, wiederkommen wird, um diese Welt zu richten und aller Gottlosigkeit ein für alle Mal ein Ende zu machen. Jedes Knie wird sich vor ihm beugen müssen. Wenn ich einige Jahre zurückblicke in mein Leben, so weiß ich, dass ich von meiner Bekehrung selber ein Buch hatte, welches sich mit dem Ende dieser Welt beschäftigte, mit all diesen Gerichten, mit all dieser fürchterlichen Zerstörung, die denn da kommen sollte. Und das hat mich dann innerlich unruhig gemacht, weil ich mir sagte, wenn das alles stimmt, was da drin steht, hast du ein Problem. Nämlich, dann gehöre ich dazu. Dann komme ich in das Gericht. Und dann sagte ich mir, wohlgemerkt, ich spreche noch von mir, ja, was kannst du denn tun, damit du nicht da reinkommst? Ja, normalerweise fängt man ja an, ein Buch von vorne zu lesen. Ich besorgte mir also eine Bibel. Und ich fing dann auch im Neuen Testament an. Ich hatte da eine Freundin meiner Mutter zu befragt. Doch statt mit dem Evangelium anzufangen, habe ich erstmal die Offenbarung gelesen, um herauszufinden, ob das denn überhaupt stimmt, was in diesem Büchlein stand. Und da wurde mir noch ganz anders. Und durch Gnade des Herrn fing ich dann danach an, in meinem Evangelium zu lesen. Bis ich zu meiner Sündenerkenntnis kam, durch die Gnade des Herrn. Aber die Gnade des Herrn fing schon viel früher an. Schon indem er mir Angst machte durch dieses Büchlein, indem ich da angefangen hatte zu lesen, was sagt die Bibel über das Ende der Welt. Und so führte der Herr mich dann zur Sündenerkenntnis und auch zur Bekehrung. Und ich merkte, dass ich das selber von mir nicht habe. Ich von mir selber aus den Herrn niemals gefunden hätte. Und deswegen ist dieses Thema auch für mich immer wieder bewegend, wenn es um das Ende der Welt oder um die Gerichte geht. Und dann der Gegensatz, das wunderbare Evangelium von der Gnade. Doch mit dem Gericht über die Gottlosen ist das nicht das Einzige noch, was die Welt erwartet. Denn es geht ja weiter, wie wir in unserem Text gehört haben. Denn mit Vergehen der jetzigen Welt macht Gott Platz für die neue Schöpfung, die schon bei den Propheten Jesaja verheißen wird. Er schreibt im 65. Kapitel seines Buches, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Dieser aber ist das Erbe all derer, die dem Evangelium von Jesus Christus glauben, nämlich für uns. Und nach all den schrecklichen Gerichtsworten und den Zerstörungsworten kommen wir jetzt zu diesem wunderbaren Trost und Ausblick auf das Zukünftige für uns Gotteskinder. Man könnte es auch sagen, was bedeutet es für uns, die wir den Tag Gottes erwarten? Und unserem Wandel vor allen Dingen vor Gott. Und dazu sagt der Apostel Petrus in seinem Text, in den Versen 11 und 12, Wenn nun alles das so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen im heiligen Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, ist klar, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Nun, wir leben in dieser gefallenen Welt noch und unter diesen gottlosen Menschen. Und die Konfrontation mit diesen wird nicht immer konfliktfrei verlaufen in unserem Alltagsleben und auch keineswegs immer positiv für uns ausgehen. Einige von uns haben es schon erlebt. Der Neid von Seiten sogenannter falscher Brüder, der Spott der Welt, die Diskriminierung um des Glaubens willen können einen jeden von uns jederzeit treffen. Und nun spricht der Apostel Petrus hier von unserem heiligen Wandel und frommen Wesen im Hinblick auf den Tag des Herrn und bezieht sich damit auf die Aussonderung und Heiligung von uns, denn wir sind ja getrennt von der Welt und allein auf Gott ausgerichtet. Wir haben eine himmlische Heimat, keine irdische. Hier haben wir nur ein Zelt, das eines Tages, wenn uns der Herr heimholt, abgebrochen wird. Unser Zuhause ist im Himmel. Und wenn Petrus hier das Wörtchen fromm meint, die Frömmigkeit, weil er das fromme Wesen meint, dann meint er damit unsere Frömmigkeit vor Gott. Wie steht jeder Einzelne von uns da? Und das ist wiederum ein Zeichen dafür, dass unsere ganze Lebensführung im Lichte der Wiederkunft des Herrn uns zur Gewohnheit werden muss. Aber wie schwer fällt uns das oft? Und das trotz der großen Zusagen Gottes, vor allem in dieser wirklich wunderbaren Zusage in Vers 13. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wunderbar. Gerechtigkeit wohnt. Nichts Böses wird mehr sein. Kein Schmerz, kein Leid. Ist das nicht wunderbar, ihr Lieben? Sehen wir diesen Tag herbei? Und ist das nicht ein trostreiches Wort für uns alle? Dass eben Gott uns als seinen Kindern sein Reich, die neue Schöpfung, zum Erbe geben wird. Allen Kampf und alle Entbehrungen in unserem irdischen Leben um Christi willen. Nun wird sich auch der ein oder andere vielleicht fragen, wie kann ich das verstehen und was bedeutet das konkret für mein Leben? Denn wie wir wissen, können wir uns nicht selbst heiligen. Das haben wir nicht in uns selbst. Wir sind alleine rein und heilig durch das Blut Jesu Christi. Und von daher muss uns als allererstes bewusst sein, dass wir darauf schauen, dass wir in Christus sind. Indem wir uns vergewissern, dass wir durch den Glauben an ihm teilhaben. Und dazu müssen wir uns stets neu die großen Zusagen Gottes vor Augen führen, dass Gott uns in Christus unsere Sünden vergibt und uns in seiner freien Gnade rechtfertigt. Und das allein ist unser Glaubensfundament, das Evangelium der Gnade, von dem wir uns immer wieder her verstehen müssen, ihr Lieben. Das Evangelium zieht sich schon vom ersten Buch Mose an bis in die Offenbarung des Johannes durch die Bibel hindurch. Und dann müssen wir uns auch die Frage gefallen lassen, ob es uns denn überhaupt noch auffällt, wenn in manchen Predigten kein Evangelium mehr vorhanden ist. Nur von daher können wir uns selbst verstehen lernen, und wenn wir uns nicht ständig damit beschäftigen und darin leben, ja, wie wollen wir dann dastehen, wenn der Herr wiederkommt? Das möge mal jeder bei sich selbst überlegen, heute Morgen. Die zweite Folgerung aus dem Gesagten von Petrus bedeutet, dass wir die Sünde ablegen. Wir sollen und müssen danach streben, eben nicht zu stehlen, seinen Nächsten nicht zu hassen, unzüchtig zu leben, sich durch Bestechung materielle Vorteile zu schaffen oder mit psychischer Gewalt oder gar Waffengewalt unseren Willen durchzusetzen, mit Zank und Geschrei sich seine Umgebung gefügig zu machen oder mit Verleugnung und übler Nachrede anderen zu schaden. Wir sollen diese und die vielen anderen Dinge, auf die der ungläubige Mensch ja vertraut und mit denen er sein Leben bestreitet, ablehnen. Und dabei sollten wir nicht vergessen, wir leben unter der Zucht des Heiligen Geistes. Das wiederum bedeutet doch nichts anderes, als dass er unsere Sündhaftigkeit stetig sieht, die in uns ist. Und wie die Sünde stets darauf programmiert ist, das Denken, Reden und Tun in unserem Leben zu bestimmen. Und das kann dann Zucht mit sich bringen oder gar, dass der Herr uns auch schwierige Wege laufen lässt. Wer oder was hilft uns denn nun, mehr und mehr in der Heiligung in unserem frommen Wesen zu wachsen? Alleine mit der Kraft des Wortes Gottes, das wir im Glauben aufnehmen, können wir den sündigen Dingen widerstehen. So kommt also der heilige Wandel von uns nicht aus unserem eigenen Entschluss oder gar aus unseren eigenen Kräften, nein, sondern er ist allein eine Frucht des Wortes Gottes und somit Gottes alleiniges Werk in uns. Ihr Lieben, von daher ist es so wichtig, darin fest zu werden und wenn es geht, so viel wie möglich das Wort zu lesen, zu studieren und auch die Versammlungen nicht zu versäumen, gerade in diesen Zeiten. Denn Sauerstoff braucht unser Körper zum Leben, das wissen wir alle. Doch das Wort Gottes braucht unser Geist zum Leben. Und dabei geht es um das ewige Leben. Halten wir fest. Entschuldigung. Die Katastrophe der Auflösung der alten Welt ist nicht in sich selbst schon Ziel und Ende des großen göttlichen Plans. Nein, der lebendige Gott, wie er sich uns in Jesus seinem Gesalbten offenbart hat, geht auch bei all seinen Gerichtsverhandlungen auf ein positives und herrliches Ziel zu. Als er seinen Sohn sandte, durch ihn auf Erden wirkte und dann dies Wirken durch seine bevollmächtigten Boten im Heiligen Geist fortsetzte und über alle Länder und Erdteile ausweitete bis zum heutigen Tag, ging und geht es um Rettung der verlorenen Sünder, um Befreiung der Gebundenen, um Heilung der Dahinsiechenden, um Heimbringung der Verirrten, ja, um Zurechtbringung des furchtbaren Schadens, den der Teufel in der Menschheit mit dem Sündenfall angerichtet hatte. Und diese Zurechtbringung soll schließlich zur Durchsetzung vollkommener Gerechtigkeit auf einer neuen Erde mit einem neuen Himmel führen. Und das ist das herrliche Endziel von Gott und auch für uns. Lasst uns immer wieder diesen Blick gewinnen auf das Zukünftige und nicht auf das Gegenwärtige. Es ist bekannt, dass sich auch Geschwister im Herrn immer wieder mit weltlichen Dingen zu viel beschäftigen. Und das ist noch nicht mal zu verdenken durch die vielen Verführungen und die vielen Medien und auch politischen Sachen, die es gibt, dass man sich damit beschäftigt. Ich habe jetzt nicht heißen, dass wir es gar nicht tun sollen. Aber unser Blick muss nach oben sein. Das Zukünftige. Spurgeon sagt dazu Folgendes. Wenn ich nach Mentone gehe und mich vorübergehend auf französischem Gebiet befinde, kümmere ich mich um die französische Politik nicht. Ich weiß, wer der Präsident der Republik ist, aber die Namen der großen Männer, die ihm zur Seite stehen, weiß ich nicht und wünsche ich auch nicht zu wissen. Wenn ich etwas über Politik hören will, so interessiert mich nur das, was in meinem Vaterland vor sich geht. So, ihr Christen, ist euer Vaterland und euer Bürgerrecht im Himmel. Was die Dinge hier nieden anbetrifft, so habt ihr nur so weit Interesse dafür, soweit sie sich auf das Reich Gottes und auf das Wohl eurer Mitmenschen beziehen. Aber ihr seid keine Parteigänger. Warum solltet ihr auch? Ihr seid Fremdlinge und Gäste und darum haltet euch fern von dem Gezänk, von den Sorgen und von anderen weltlichen Dingen, mit denen sich die Kinder dieser Welt nur allzu sehr beschäftigen. Soweit Spurgeon dazu. kommen wir langsam zum Schluss. Die Heilige Schrift zeichnet uns also hier ein sehr realistisches Bild von den Menschen der Zeit vor der Wiederkunft Christi dar. Schon der Apostel Paulus schrieb an Timotheus in seinem zweiten Brief: Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleugnerisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Ist das Beschriebene hier nicht genau das, was wir auch immer mehr erleben in unserem Alltag? Leider erleben müssen, sei es mit Nachbarn, sei es mit Bekannten, ja vielleicht sogar in unseren Familien. Und das hat seinen Grund darin, dass die ungläubigen Menschen zu viel von sich selber halten. Und wie ich eben schon sagte, Egoismus und Rücksichtslosigkeit nehmen immer mehr und mehr zu. Und das Schlimme dabei ist dann noch, es herrscht dann die Meinung vor, dass der Mensch doch eigentlich ganz gut ist. Und hier haben wir es, ihr Lieben. Der Mensch steht in dieser Welt also nur noch im Mittelpunkt. Und von Gott und seinem Wort ist nichts mehr zu hören. Und das alles, weil er der Mensch die Wollust mehr liebt als Gott. Und das macht doch die Aussage des Apostel Paulus so schrecklich realistisch. Und es zeigt zugleich, dass diese Welt im Argen liegt und das Gericht eben den Untergang, die Zerstörung dieser Welt verdient hat. Und somit auch die ungläubigen Menschen. Und wir wissen, dass wir nur durch Jesu Blut uns von dem alten, ichhaften Wesen befreien können. Sonst kommen wir aus der Nummer nicht raus. Und darum wollen wir umso mehr dankbar sein, dass Gott es uns geschenkt hat, dem Evangelium von seinem Sohn Jesus Christus zu glauben. Und das schon vor Grundlegung der Welt an, er uns erwählt hat zu diesem königlichen, priesterlichen Geschlecht. Und dass wir dadurch eine starke und lebendige Hoffnung haben, die sowohl über unseren Tod als auch über den Untergang dieser gefallenen Welt hinausgeht. Aber bei alledem ist es immer wieder sehr, sehr heilsam für unsere Stellung zu den Ungläubigen in dieser Welt, wenn wir uns das Ende der Welt vor Augen halten. Wenn wir mit ihnen reden, dass wir sie auch vielleicht mal daran erinnern, darauf hinweisen. Und wir dürfen wissen, wir werden bewahrt vor dem Geist, der nur in das Verderben führt. Und wir bleiben durch Gottes Gnade auf dem schmalen Weg. Und wer auf diesem Weg ist, kann wartend und eilend, je nachdem, der Zukunft des Tages Gottes entgegengehen. Wir brauchen uns nichts zu fürchten, denn dort ist unsere Heimat. Dort wird keine Sünde und keine Versuchung mehr sein. Nichts Böses. Der Teufel ist jetzt schon besiegt, aber dann an diesem Tage wird er endgültig hinweggeschmissen in den Feuersee. Und bei aller Arbeit, die wir noch haben in dieser Welt und auch mit dieser Welt und auch natürlich bei manchen Freuden an ihr, wenn wir so an die Natur denken und an Tiere denken, die ja immer noch Gottes Schöpfung ist, warten wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, die ein Ja und ein Amen sind, in denen die Gerechtigkeit wohnt und das auf Ewigkeit. Amen.